SWR aktuell Wirtschaft mit Katharina Fortenbacher-Jahn.
Am Tag nach den Streiks bei der Bahn ziehen die Tarifpartner Bilanz. Und die fällt bei der Lokführergewerkschaft GDL und der Bahn denkbar unterschiedlich aus. Eine gute Nachricht für alle, die am Wochenende mit dem Zug unterwegs sein wollen. Es dürfte voll werden, aber erst einmal ist Streikpause. Heute sind die Züge wieder angerollt, Carsten Zumack berichtet.
Endlich geht's wieder auf Reisen. Am Berliner Hauptbahnhof ist am Vormittag von Streik kaum noch eine Spur. Auf den großen Tafeln werden nur noch vereinzelt Verspätungen und Zugausfälle angezeigt. Nach dem Streikende sei der Bahnverkehr heute wieder planmäßig angelaufen, resümiert Bahnsprecher Achim Staus.
Die Züge sind aber naturgemäß jetzt voller als üblich und das wird auch am Wochenende so sein. Wir rechnen daher jetzt am Wochenende mit den reisestärksten Tagen des Jahres.
Vielleicht gibt es auch Nachholbedarf, denn in den vergangenen beiden Tagen sind laut Bahn bundesweit etwa 24.000 Regionalzüge und fast 1.200 Fernverbindungen ausgefallen. Der Ersatzfahrplan hätte aber stabil funktioniert. Im Fernverkehr sei rund ein Viertel des üblichen Zugangebots auf die Schiene gebracht worden, im Regional- und Nahverkehr etwa 40%. Auch daraus schlussfolgert Bahnsprecher Staus.
Die GDL-Spitze hat ihr eigentliches Arbeitskampfziel nicht erreicht. Von unseren etwa 20.000 Lokführerinnen und Lokführern haben sich gut ein Viertel am Ausstand beteiligt. Die GDL hat ja auch andere Bereiche der Bahn dazu aufgerufen, zu streiken. Von diesen Beschäftigten waren es mal gerade 120, die sich am Streik beteiligt haben. Also eine Beteiligung im Promillebereich.
Zu einer komplett anderen Beurteilung kommt die Lokführergewerkschaft selbst. Der Notfahrplan der Bahn sei keineswegs stabil gelaufen, sagt GDL-Chef Klaus Weselski. Er wertet den zweitägigen Streik als vollen Erfolg und attackiert die Arbeitgeberseite erneut scharf.
Es beginnt bereits aus der Abteilung Agitation und Propaganda der neue Weg, den Streik der GDL kleinzureden. Das, was wir im Streik erleben konnten, ist eine große Solidarisierung der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner. Und ja, wenn ein Arbeitgeber verlautbart, dass nur 5.400 Lokführer im Streik waren, dann vernachlässigt er die Tatsache, dass ein weiteres Drittel sich in der Ruhezeit befand und ein noch weiteres Drittel Urlaub oder frei hatte und sich nicht im Streik befinden kann.
Das Bahnmanagement provoziere mit seinen Aussagen nur neue Arbeitskämpfe, so Weselski. Am Wochenende soll definitiv nicht gestreikt werden. Für Dienstagmittag hat die Lokführergewerkschaft zu einer Protestkundgebung vor der Bahnzentrale in Berlin aufgerufen. Danach aber sind weitere Ausstände denkbar, warnt der GDL-Chef.
Entweder es kommt ein verbessertes Angebot auf den Tisch oder wir lassen erneut die Züge in diesem Land stehen.
Immerhin aber stellt Weselski in Aussicht, mögliche neue Streiks mit mehr Vorlauf als in dieser Woche anzukündigen.
Keine Zeichen auf eine Entspannung im Tarifkonflikt zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Bahn, Carsten Zumack berichtete. Wer länger lebt, bekommt länger Rente oder Pension. Nun weist der Sozialverband VdK auf ein Ungleichgewicht hin. Beamtinnen und Beamte leben laut einer neuen Studie länger als andere Beschäftigte. Das hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung im Auftrag des VdK untersucht, wie der Spiegel berichtet.
65 Jahre alte Beamte könnten demnach heute damit rechnen, noch 21,5 Jahre lang zu leben und so über 86 Jahre alt zu werden. Viel geringer ist hingegen die Lebenserwartung bei Arbeitern, die mit 65 Jahren laut Studie nur noch auf knapp 17 weitere Jahre hoffen dürfen. Angestellte und Selbstständige liegen mit 19 weiteren Jahren etwa in der Mitte. Bei Frauen sieht die Lebenserwartung zwischen den Berufsgruppen ähnlich aus. Der Befund, dass die Unterschiede bei der Lebenserwartung nicht zufällig sind, sondern auch mit der sozialen Stellung zu tun haben, deutet für den Sozialverband VdK auf ein grundlegendes Problem des Rentensystems in Deutschland hin. Die Ungleichheit bei den Lebenseinkommen werde durch eine ungleiche Lebenserwartung noch weiter verstärkt. Deshalb lehnt der Verband eine generelle Erhöhung der Regelaltersgrenze ab. Max Dehling, SWR Wirtschaftsredaktion.
Energie sparen hilft besonders gut beim Klimaschutz. Allerdings fällt das offensichtlich nicht so leicht, trotz vielfältiger Aufrufe und Bemühungen. Das zeigen die neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamts. 2019 haben die privaten Haushalte, also wir Bürger, wieder ein Stück mehr Energie verbraucht als im Jahr davor und sogar 10% mehr als 2012.
Den größten Anteil am Energieverbrauch hat mit mehr als 2/3 das Heizen. Und genau hier liegt auch der Grund für den Anstieg des Verbrauchs. Je weniger Menschen nämlich in einem Haushalt leben, desto höher ist deren Energieverbrauch pro Kopf. Und weil es in Deutschland immer mehr kleine Haushalte gibt, steigt somit auch der Gesamtenergieverbrauch. Unter allen Energieträgern leicht angestiegen ist der Anteil der erneuerbaren Energien. Er lag im Jahr 2019 bei rund 15%. Mit über 40% wird aber die meiste Energie in Privathaushalten weiterhin aus Erdgas gewonnen. Dominik Bartoschek, SWR Umweltredaktion.
Die Fußball-Bundesliga startet in die neue Saison. Und für so manchen Club ist der Blick in die Kasse nicht gerade beruhigend. Lange Zeit keine Fans in den Stadien, keine Spiele. So hat die Corona-Zeit teils auch finanziell tiefe Löcher geschlagen. Was tun? Der Versuch, am Kapitalmarkt frisches Geld einzusammeln, der hat allerdings seine Tücken, wie ARD-Börsenexperte Volker Hirt erklärt.
Die Aktie von Borussia Dortmund war und ist nicht erfolgreich. Ausgabepreis im Jahr 2000 11 Euro. Diesen Wert hat sie nie mehr erreicht. Vor 11 Jahren stand sie mal bei knapp über einem Euro, jetzt sind es etwa 6,50 Euro. Markus Knoss von der Bank M, das steht für Mittelstand, sagt, Fußballvereine sollten nicht an den Kapitalmarkt gehen.
Es ist nicht zu kalkulieren, das heißt, du bist abhängig von den Einnahmen, von den Sponsorengeldern. Wenn der sportliche Erfolg da ist, wird's gut, ja, aber wenn er nicht mehr da ist, dann geht's in den Keller runter und das ist was, das der Kapitalmarkt überhaupt nicht mag. Insofern sind das reine Liebhaber-Fan-Projekte.
Stefan Risse von der Fondsgesellschaft Akatis formuliert es weniger diplomatisch.
Man kann grundsätzlich sagen, Fußballaktien sind eher ein Fanartikel als Geldanlage.
Einige Vereine, wie zum Beispiel die Absteiger aus der Bundesliga Schalke 04 und Werder Bremen, haben Anleihen ausgegeben. Der ehemalige Fußballprofi und heutige Kapitalmarktexperte bei Robo Markets, Jürgen Molnar, meint, da klammern sich Vereine an einen Strohhalm.
Es ist durchaus richtig, das so vielleicht zu nennen, weil ich einfach glaube, dass das Anleihegeschäft für die Vereine, die wir gerade genannt haben, mit Werder Bremen oder auch mein ehemaliger Verein, 1. FC Kaiserslautern, das ist so der Notnagel, um einfach noch ein bisschen Geld in die Kasse des Klammenvereins reinzukriegen.
Geld, das sie sich vornehmlich bei den Fans holen, die aus Liebe zum Verein dem Club Geld leihen. Als Aktionär wird man zum Mitbesitzer, darf, ja muss sogar über das Geschäftsgebaren des Clubs informiert werden. Das nennt Axel Hellmann, Vorstandssprecher der Eintracht Frankfurt AG, dann eine neue Art der Kommunikation, die man scheut.
Kapitalmarktmaßnahmen erfordern natürlich, weil sie öffentlich sind, eine andere Form von Reporting. Du hast einen erheblich höheren Aufwand in der gesamten Kommunikation. Mir sind unternehmerische Modelle oder Beteiligungsmodelle grundsätzlich lieber. Ganz grundsätzlich müssen wir das aber im Blick behalten.
Der Weg an den Kapitalmarkt als allerletztes Mittel also nicht ausgeschlossen. Ein Verein aber wäre doch sicher erfolgreich an der Börse, Bayern München. Könnte sein, meint Jürgen Molnar von Robo Markets, aber die Bayern haben das nicht nötig.
Bayern München hat ja große Investoren mit Adidas, Allianz, Audi. Die haben genug Geld auf ihrem Festgeldkonto. Insofern, glaube ich, sind sie gut beraten, mit den Investoren, die sie haben, diese an Bord zu haben und sich nicht dem Kapitalmarkt auszusetzen.
Bayern München mag eine Ausnahme bleiben, aber es tut sich was in der Szene. Eine ganze Saison hinter sich ohne Fans im Stadion hat bei einigen Clubs riesige Löcher im Budget hinterlassen. Der Reiz, auf dem Kapitalmarkt Geld zu sammeln, sei es durch Börsengang oder Anleihen, könnte demnächst weitere Profiklubs schwach werden lassen.
Die Bundesliga-Clubs und die Börse, Volker Hirt hat das für uns eingeordnet. Und zum Schluss schauen wir, wie der Aktienmarkt in Frankfurt aus dieser Woche gegangen ist. Der DAX hat ja heute einen neuen Rekord hingelegt.
Am deutschen Aktienmarkt hat die Hoffnung auf einen anhaltenden Wirtschaftsaufschwung die Sorgen verdrängt. Viele Unternehmen haben nach dem schwachen Corona-Jahr 2020 nun wieder bessere Zahlen geschrieben. Die Corona-Pandemie ist in den Hintergrund gerückt, trotz der Gefahr, die von der Delta-Variante weiterhin ausgeht. In diesem Umfeld hat der DAX heute zum ersten Mal die Marke von 16.000 Punkten übersprungen. Wieder ein neuer Rekord also. Aus dem Handel ging die deutsche Leitbörse heute etwas tiefer bei einem Stand von 15.977.
74 Punkten, ein Viertelprozent stärker als gestern. Adidas führte heute das Tableau der 30 DAX-Konzerne an. Der Sportartikelhersteller hat einen Käufer für die Marke Reebok gefunden, die 15 Jahre lang zum Portfolio von Adidas gehört hat, aber die Erwartungen nie wirklich erfüllen konnte. Nun geht Reebok für etwa 2 Milliarden Euro an den US-Konzern Authentic Brands. Positiv kommt bei den Anlegern an, dass Adidas einen Großteil des Erlöses an die Aktionäre ausschütten will. Adidas-Papiere gewannen heute 2,3% an Wert. Schlusslicht im DAX war heute der Konsumgüterkonzern Henkel. Das Unternehmen hatte gestern Zahlen vorgelegt. Der Konzern rechnet zwar mit einem steigenden Umsatz, geht jedoch davon aus, dass wegen steigender Preise und Probleme bei den Lieferketten weniger Rendite übrig bleiben könnte als ursprünglich gedacht. Henkel-Papiere verloren heute 1,5% an Wert. Sebastian Schreiber, ARD Börsenstudio.